initiated.
Let's go!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Hallo Johann.
Hallo Daniel. V25 Akt 4 gibt es jetzt ab morgen mit einigen Änderungen. Wir haben alles getestet. Es gibt eine neue Map, die haben wir reichlich schon gespielt mit anderen Creatoren. Der Battle Pass hat es in sich und es gibt auch eine sehr spezielle Skinline. Das sind so die Hauptpunkte. Natürlich berichten wir auch noch von Masters Toronto und binden da ab, genauso wie Hatschinski vom Dach eSports. Let's go!
Ganz genau, V25 Akt 4 startet morgen und kommt mit einer Menge Patchnotes, die wir jetzt eigentlich gar nicht so erwartet hatten. Ich jedenfalls nicht. Es ist eine Menge kleinere Überarbeitung. Viele Agents hat es hier an dieser Stelle erwischt und wir orientieren uns mal wieder an den deutschen Patchnotes und gehen das von oben bis unten mit euch durch. Und ich kann euch versprechen, das wird nicht langweilig, denn die deutschen Patchnotes haben sich einiges an Formulierungen zurechtgelegt, wo ich doch wirklich sehr lange überlegen musste, was es damit auf sich hatte. Und bei manchen Sachen weiß ich es auch immer noch nicht. Selbst die englischen Patchnotes helfen da nicht so wirklich weiter. Aber wir springen erstmal ganz oben rein. Da geht es nämlich erstmal um visuelle Effekte, nämlich einmal von der Unterdrückung. Das ist der Suppress zum Beispiel von Chaos Knife oder auch von dem Undercut von ISO. Da wurden die visuellen Effekte überarbeitet. Es war immer so ein bisschen schwierig zu sehen. Es war immer so ein Glitch-Glittern auf den Agents drauf, wenn sie unterdrückt waren. Das wurde jetzt ein bisschen deutlich herausgestellt und ist jetzt einfach besser sichtbar. Genau. Viel interessanter eigentlich die Animation, wenn man den Spike aufnimmt. Die ist jetzt wesentlich deutlicher, blinkt einmal so richtig groß auf im oberen Bildabschnitt. Also wenn man über den Spike rennt und den aufnimmt, dann sollte man es jetzt mitkriegen. Und genau so ein Change würde ich mir eigentlich auch gerne wünschen für Waffen, wenn man die aufnimmt. Weil ich finde, Waffen aufnehmen in einem Gefecht, ne, das kriegt man häufig nicht so wirklich mit. Vielleicht muss man da auch mal so die Audio-Priorisierung so ein bisschen anpassen, weil ich hatte das ganz oft in Eco-Runden, dass da viel an Lärm war und erst nach, weiß nicht, einer halben Minute habe ich festgestellt, ich habe ja die ganze Zeit eine Waffe, warum benutze ich die nicht? Aber jedenfalls sieht man, dass die Developer das irgendwie auf dem Schirm haben, dass man vieles häufig nicht mitkriegt.
Genau, You Have the Spike ist so eine richtige Animation. Einfach nur, weil sie auch animiert ist, sollte es schon mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ja, du hast recht, mit diesem Waffenaufheben, ganz häufig hört man da von den Mates irgendwie, You Have Spectre. Ja, oder genau. Irgendwie sowas, ne? Und so, oh, wirklich. Und das ist tatsächlich mal ein Backseat, der dann auch was wert ist und in Ordnung ist. Das könnte etwas deutlicher sein, ja.
Ja. Absolut. Aber wir springen rein in die Agent Changes und da gibt es wirklich eine ganze Menge Buffs und Nerf. Alles ist da mit dabei. Los geht's mit Waylay. Und Waylay kriegt jetzt ihren ersten Buff. Und der ist auch bitter nötig. Jedenfalls legen es auch so die Developer da. Also je mehr Spiele man mit Waylay spielt, desto höher wird ihre Siegesrate, schreiben sie. Das haben sie analysiert. Gut, das ist, glaube ich, bei vielen Agents so, dass man erstmal so ein bisschen mit denen lernen muss. Ich glaube, der neue Chamber damals, das war der einzige, mit dem er direkt nur noch gewonnen hat. Aber bei Waylay, da braucht es wirklich sehr, sehr viel Finesse und zu viel nach Ansicht der Developer. Und deswegen wurden jetzt alle Abilities wirklich gebufft, muss man sagen. Los geht's mit ihrer Refraction. Das ist ja ihre E-Ability, also dieser Punkt, diese Reverse Phoenix Ult, den Punkt, den man ablegt und zu dem man dann mit so einem TP zurückkehren kann, wenn man den wieder auslöst innerhalb eines Korridors. Da geht's jetzt einfach schneller. Also man drückt diese Refraction und ist nicht mehr mindestens 0,5 Sekunden in diesem Rück-TP, sondern nur noch 0,35 Sekunden und die Maximalzeit, die man drin sein konnte, also wenn der Weg wirklich sehr, sehr lang war, das waren dann 3 Sekunden, das wurde runtergesetzt auf 2 Sekunden, also es geht viel, viel schneller, dass man da zurück TP't und der TP löst auch schneller aus, also es waren vorher 0,1 Sekunden, es fühlte sich immer instant an, ne? Also wenn man weg TP't, jetzt ist es 0,05 Sekunden, ich weiß gar nicht, mich, warum da jetzt noch so eine Verzögerung drin ist. Also es gibt noch ein minimales Zeitfenster, in dem man Waylay killen kann, auch wenn sie eh schon gedrückt hat. Und auch die Waffe hat man danach viel, viel schneller in der Hand. Das heißt viel, viel schneller, aber das wurde von 1,0 Sekunden auf 0,8 Sekunden runtergesetzt. Willst du da schon zu was sagen oder sollen wir alles einmal durchgehen?
Man kann alles einmal durchgehen, denke ich. Das, weil alles so in dem gleichen Stil ist.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Also ihr komischer Dash, ne, den man ja in einmal oder zweimal benutzen kann. Also man kann so ein Doppeldash machen oder einzeln dashen. Benutzen kannst du es halt nur einmal. Aber der hat jetzt auch eine schnellere Ablegezeit. Also man hat schneller die Waffe wieder in der Hand. Das wurde von 0,8 Sekunden auf 0,6 Sekunden runtergesetzt. Und auch ihr Phoenix-Molly-artig fliegendes Objekt namens Sättigung, der ja am Ende nur so ein Decay gibt, der wurde als zu schwach eingeschätzt und deswegen wurde die Explosion verkürzt. Also du wirfst das Ding ja und dann hat es vorher 0,75 Sekunden gedauert, bis es explodiert. Das geht runter auf 0,6 und auch dieser Radius, in dem es explodiert, geht von 10 Meter auf 12 Meter hoch.
Jo, also alle Changes sind einfach, dass Waylay so ein bisschen zackiger zu spielen ist, ne?
Ja.
Du kommst schneller in den TP rein, aus dem TP raus, hast dann schneller deine Waffe in der Hand. Anscheinend ja, diese Verzögerung, wann du dann auch wirklich diesen TP zurückaktivierst, wurde verkürzt. Was vielleicht gar nicht so unerheblich ist, weil ich glaube, Waylay hatte auch so ein bisschen das Problem von Chamber, der ja auch häufig noch im TP so stirbt, ne? Und dass er dann tot an dem TP-Platz, wo er war, dass er da einfach nur sein Körper dann lag, ohne Leben, ja. Das Problem wird Waylay wahrscheinlich dann nicht mehr haben. Und es ist einfach rundum alles viel schneller. Und ich glaube, also das fühlt sich sehr, sehr gut an. Waylay-Mains können vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ich habe jetzt Waylay nie so viel gespielt und auf diesem Creator-Event, ne, wir haben ja die neue Waylay schon gespielt, hat sich das jetzt alles nicht so sagenhaft viel schneller angefühlt, ne? Aber ich denke schon, dass wenn man dann Waylay spielt, das alles sich ein bisschen zackiger anfühlt und einfach mehr float, ne? Und du dann nicht so ewig wieder dabei bist, dann zurückzukehren zu deinem Teleport. Das hat wirklich gedauert. Also wenn du dann Entry gemacht hast und dann wirklich diese Reise zurück wieder auf dich genommen hast, da waren deine Mates dann schon offside oder wurden schon wieder alle geretaked oder so, ne? Jetzt kann Waylay dann auch danach, nachdem sie dann vielleicht ein Entry gemacht hat, auch schneller wieder zurückkehren und auch wieder traden, ne? Und ist erstmal nicht so komplett aus dem Spiel raus. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr sinnvoll. Die Sättigungsability, das hat mich auch schon immer gestört. Also das war wirklich, das war so einfach zu dodgen und wirklich nur, wenn die Gegner keine andere Möglichkeit hatten, irgendwie wegzukommen oder das noch irgendwie mit anderer Jute gepaart wurde, gab es dann mal diesen Slow-Mo-Effekt, ja. Und das ist jetzt nicht so wie ein Neon-Stunt zum Beispiel, ja. Wenn du schlecht stehst, Neon-Stunt, kannst du nicht reagieren, ja. Der ist dann auf dir drauf, das war's. Und das sollte bei Waylay auch so sein, ne, dass es hier so tatsächlich so ein bisschen effektiver einsetzbar ist und man tatsächlich dann auch ein bisschen zuverlässiger was damit clearen kann oder halt einen gestunten, verlangsamten Gegner vor sich hat und nicht, der sich gerade noch so außerhalb des Radiuses retten konnte und dir dann einen in die Schnauze gibt, wenn du gerade aus deinem Dash kommst.
Ja, genau. Und ich habe eben Decay gesagt. Na, ist natürlich dieser Slow, den der Effekt macht. Aber ich finde jetzt, wenn wir grundsätzlich diese Changes anschauen, dann sind es immer nur so ein paar Mini-Drehschrauben. Aber das ist ja eigentlich genau das, was wir immer gesagt haben. Ne? Ja. Geht lieber zu früh ran, ändert so ein paar kleine Sachen und schaut, ob sie dann mehr in die Meta kommt. Waylay ist ja so am äußersten Rand der Meta, wird manchmal mit reingenommen in die Comp, aber wirklich nicht viel. Das könnte ihr so den entscheidenden Kick geben. Und genau so eine Buff-Politik finde ich eigentlich super.
Auf jeden. Genau, das ist genau das, was wir gefordert haben. Von mir aus könnte es halt noch schneller kommen. Ne? Bei Waylay war das jetzt in Ordnung, muss man sagen, ne? Weil die so all right released wurde und jetzt wird sie halt so gemacht, dass sie tatsächlich auch den Meta-Agents, den Meta-Duelists ja, dass sie da auch mit einschreiten kann, ja, um mal irgendwie auch in eine Comp aufgenommen zu werden. Und das gefällt mir sehr gut. Ja, es ist jetzt hier auch nicht so ein Mega-Buff, sondern ein kleiner Buff mit vielen Feinjustierungen. Generell ist es genau die richtige Herangehensweise. Schade, dass es jetzt nur zu diesem riesigen Update dann mal kommt, ne? Genau so eine Changes können wir, finde ich, auch mal in den regulären Patches während eines Aktes haben. Aber dennoch will ich jetzt hier nicht zu negativ sein, denn das sind genau die Changes, die wir sehen wollen, ja.
Absolut. Ich würde mich da auch nicht beschweren. Jetzt beschweren sich aber Rayna Mains, wenn wir hier den nächsten Nerf besprechen, nämlich Raynas Flash wird jetzt leichter zu killen sein. Die war wirklich sehr schwer zu killen. Ne? Die hatte 100 HP.
Ja.
Die hatte 100 HP und laut den Entwicklern war nie so klar, wann habe ich denn eigentlich das Auge getroffen und wann nicht. Das soll jetzt besser zu sehen sein und vor allen Dingen die HP werden von 100 auf 80 runtergesetzt. Und das ist halt mit einer Vandal dann Two-Shot, mit einer Phantom nicht, ne? Das ist halt wieder so ein indirekter Vandal-Buff. Das finde ich so ein bisschen einen komischen Nebeneffekt von dieser Änderung. Aber grundsätzlich, so zwei Shots, das kann man sich merken, ne? Damit Rayna deutlich geschwächt, würde ich sagen.
Ja, in jedem Fall. Das ist auch sehr angenehm, auch dass dieses Feedback anscheinend so ein bisschen erhöht wurde, das finde ich eigentlich, ist für mich der bessere Change noch, weil man nie gewusst hat, hat man das jetzt getroffen oder nicht und irgendwie war dann das Auge dann doch noch da, sehr, sehr komisch irgendwie. Deswegen finde ich das gut. Und jetzt auch hier, die Rayna Insta-Locker werden es jetzt schwieriger haben, hier jetzt tatsächlich Impact zu haben auf Rayna. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, weil Rayna wird nicht gepickt im kompetitiven Bereich, ja, also Rayna ist nicht zu stark, nein, auf gar keinen Fall. Ist sie aber somit der beliebteste Agent, insbesondere in der Solo-Queue. Was passiert denn da jetzt mit der Solo-Queue? Werden die Rayna-Mains Insta-Locker davon jetzt abschweifen und einen anderen Agent picken? Oder kriegen wir jetzt einfach schlechtere Rayna-Insta-Locker?
Ich glaube, wir kriegen schlechte Rayners. Also
schade.
Es ist, also das liest sich jetzt so wenig, aber ich finde das echt hart. Zwei Shots, ne? Mhm. Zwei Shots, tap, tap, und dann hat man sofort den nächsten präzisen Schuss auf die Rayna und ich hatte das Gefühl, früher musste man schon immer so ein bisschen bursten auf das Auge und war dann wesentlich unpräziser, wenn es dann wirklich darum ging, auf die Rayna zu schießen. Also Rayna-Mains sollten mal in die Patch-Notes gucken, weil vielen Leuten wird das nicht auffallen und ich glaube, viele werden sich dann wundern, warum bin ich auf einmal so schlecht mit Rayna.
Mm, ja, in jedem Fall. Auch ärgerlich für die Phantom, ne? Macht 39 Schaden per Bullet. Auf 20 Meter bleibt das Auge doch schnell immer mit 2 HP noch am Leben.
Ja.
Naja, gut.
Dafür vielleicht schießt die Phantom schneller, ne? Also vielleicht ist es okay und die Phantom ist natürlich auch gigastark, aber das ist natürlich wieder ein Argument für die Vandal-Spieler, obwohl wir ja wissen, Vandal eigentlich die schlechtere Waffe.
Eins der wenigen Argumente, muss man sagen, ne?
Ja.
Ansonsten ist doch hier Phantom klar im Vorteil. Naja, okay, schauen wir mal, aber das ist auf jeden Fall nicht gut für Rayna Mains und wahrscheinlich auch nicht gut für uns alle, die Rayna Insta-Locker aushalten müssen.
Absolut. Weiter geht's mit zwei Mini-Nerfs, möchte man fast sagen. Einmal für Neon und einmal für Phoenix. Neons Relay Bolt, also ihr Stun, der kriegt so ein bisschen eine längere Aufladezeit, wird es hier genannt. Also der Moment, wo diese zwei Bälle da auf den Boden knallen, dann laden sie ja noch so kurz, bis vor der Stun wirklich rausgeht. Das waren vorher 0,8 Sekunden, das ist jetzt eine Sekunde und das gleiche Treatment kriegt die Flash von Phoenix. Sie fliegt jetzt ein bisschen langsamer, bevor sie poppt, nämlich von 0,5 Sekunden auf 0,6 Sekunden. Was sagst du dazu?
Genau, also das mit Neon ist auch genau das Beispiel, was ich ja gerade genannt habe bei Waylay. Ne? Mhm. Diese Wind-Up-Zeit war vielleicht ein bisschen zu schnell bei Neon. Das geht auch in Ordnung. Und Neon ist auch mit den letzten Nerfs immer noch sehr okay davor, muss man sagen. Ja. Und Neon-Mains können einem immer noch das Leben ordentlich zur Hölle machen. Und deswegen geht das absolut in Ordnung. Das ist ziemlich gut. Auch das Gleiche dann für Phoenix. Wir haben ja auch häufig gesagt, dass die Flash nicht dodgebar ist. Ja, also es ging einfach nicht, diese Flash zu dodgen. Und wenn du eine Chance haben wolltest, musstest du das quasi schon so pre-dodgen, ja, also schon so erahnen und schon vorher gegen eine Wand gucken, bevor irgendwie die Flash schon eingesetzt worden ist. Deswegen auch, vielleicht hat man jetzt so ein bisschen mehr die Chance, hier eine Flash zu dodgen. Erinnerst du dich noch, wie die alte Phoenix Flash, als sie rausgekommen ist?
Ja. Ja, ja.
Die war ja sehr einfach zu dodgen.
Naja, aber auch also, erst, wenn man es verstanden hat. So, ne? Also so in der Beta war Phoenix auch schon sehr, sehr stark. Man hat sich gewundert, wie schnell man da Flash war. Aber wenn man es dann irgendwann raus hatte, dann war es einfach zu dodgen, ja.
Wenn man jetzt aber so alte Clips sieht zum Beispiel, wundert man sich, wie lange diese Travel Time ist, ja,
ja.
Diese Flash. Und das war nur, ich habe es gerade mal nachgeguckt, das war nur Punkt 7 Sekunden. Ja, also wir sind von Punkt 7 runtergegangen auf Punkt 5, was einigermaßen undodgebar ist, und sind jetzt bei Punkt 6. Also ich glaube, man hat eine Chance. Ich glaube, diese 0,1 Sekunden, damit hat man jetzt tatsächlich eine gute Chance, auch auf die Flash zu reagieren.
Ja.
Und die jetzt wie Beach Flashes, wenn man einen guten Tag hat, doch einigermaßen konsistent dodgen kann. Ja,
ja, absolut. Und auch für Phoenix-SpielerInnen ist das natürlich sehr dolle Anpassungssache. Ich habe ein bisschen Phoenix gespielt und ich habe mich so oft selber geflasht, weil man immer mit diesem 0,5 Sekunden-Timing, ey, man, es hört sich so wenig an, ne? Aber du ziehst damit rum und ich stand da immer blind da, weil es jetzt
wirklich
ein bisschen später ist. Ja, ich meine, wenn du das 0,5 Sekunden Timing gut raus hast, ne, dann war das echt so stark und jetzt muss man sich ein bisschen anpassen, aber ja, das werden wir auch hinkriegen und wir springen in die nächste Kategorie der Patch Notes und zwar Updates für Eindeutigkeit und Konsistenz und für einige Changes mag das zutreffen, aber ich finde, hier verstecken sich auch massive Nerfs drin in dieser Abteilung. Erstmal geht es um Breach und um seinen Aftershock. Da wurden die Effekte so ein bisschen angepasst, dass sie schneller verschwinden. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ne? Wenn so ein Breach-Aftershock da irgendwie rauskommt, da sieht man nur diese riesen Explosionssachen und nicht mehr viel Sonstiges. Ich hoffe, das wird so ein bisschen besser jetzt, aber wir springen schnell weiter zu Sova. Und da muss ich sagen, das ist hier keine Eindeutigkeit, das ist keine Konsistenz oder sonst was. Das ist einfach ein brutaler Nerf für Sova, nämlich sein Reveal wurde jetzt sowas von viel lauter gemacht und man hört den von 100 Meter Entfernung fliegen, weiß genau, wo er ist. Man soll ihn jetzt zuverlässiger hören. Die Audio-Priorität wurde angepasst, ne? Und ja, Verbesserungen an der Audiotechnik sollen das Verständnis der Flugbahn des Pfeils und dessen Einschlagpunkt und Aufdeckenradius erleichtern. Ja, also das ist einfach, der Pfeil schreit quasi die ganze Zeit, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Es ist so gigalaut, muss man sagen. Und auch bei der Drohne, die hat so das Cypher-Cam-Treatment gekriegt, ne, man sieht, man hört jetzt einen Warnton, wenn man von der Drohne gesehen wird. Ne? Und auch da gibt es diesen Change, den die Rainer-Flash gekriegt hat. Man kriegt jetzt deutlicher gefeedbackt, wenn man die Drohne mit Schüssen getroffen hat.
Ja, das ist auch sehr gut. Ich weiß nicht, massiver Nerf geht es ein bisschen zu weit. Ne? Also
ja, der Arrow ist so laut.
Ja, ist ein bisschen lauter, aber jetzt auch. Also, dass er jetzt die ganze Zeit schreit, ist mir jetzt nicht so akut aufgefallen. Es ist aber dennoch gut, ne, dass man, insbesondere wenn er landet, ist es mir auch aufgefallen, dass er sehr, wirklich sehr kräftig dann sagt, wo er ist. So, ne? Sehr laut, ja. Aber dass man jetzt während der Arrow fliegt, schon weiß, wo er dann hinkommen soll. Ja, aber dass du den Point of Impact schon vorahnst, wenn du gleichzeitig noch irgendwie eine Rainer Flash abschießt und dir eine Neon um die Rübe springt, weiß ich nicht. Ja, also das, glaube ich, ist eher nicht der Fall. Also so viel Informationen. Vom Sofa kann man das jetzt hier leicht sagen, ja, aber im Eifer des Gefechts erahnt man dann nicht, wo der Arrow landet. Come on. Also das nun nicht. Und ich glaube, das ist im Sinne des Verständnisses und dass man das Spiel besser versteht und was passiert, ist es alles gut. Man muss mal gucken, wie doll das jetzt wirklich ein krasser Nerf ist. Ja, es ist ein Nerf. Man weiß eher, wo der Arrow ist, aber das wird Sova jetzt nicht aus der Meta jagen.
Okay. Na gut, weiter geht's mit Clove und ihrem Stärkungsmittel, also ihre C-Ability. Es gibt jetzt einfach eine visuelle Überarbeitung, dass man genauer sieht, wenn Clove das Ding anhat. Und dann kriegt sie ja so einen Tempo-Boost und einen HP-Boost. Eigentlich hat man immer das Gefühl, Cloves sind unkillbar, wenn sie dieses Ding anhaben. Ne? Also sie sind dermaßen schnell und dermaßen tanky. Das soll man jetzt besser sehen, wenn sie es tatsächlich aktiv hat. Und wird gleich weiterspringen zu Killjoy und ihrem Lockdown. Und da passiert es ja häufiger, dass der Lockdown zündet, ne? Und dann diese Schallwelle mit diesem Detain da rausgeht. Und häufig passt das nicht zu der Animation. Ne? Die Animation kommt, man geht rein, weil man denkt, man ist jetzt sicher und auf einmal ist man detained. Und das wurde jetzt, diese Verzögerung, wann dieser Impuls durchgeht, wurde von 0,5 Sekunden auf 0,15 Sekunden runtergesetzt, damit es besser zur Animation passt. Das finde ich sehr gut, das war längst überfällig.
Genau, also ich glaube, die Animation war auch richtig, aber es hat halt einfach eine halbe Sekunde gedauert, bevor du wieder in den Radius überhaupt reingehen konntest.
Ja, genau. Ne?
Und da ist man dann noch häufig zu früh wieder reingetapst. Ich verstehe nicht, warum sie das Ding nicht einfach auf Instant machen. Was ist denn das Problem? Dass sie diesen Dome oder einen Schnipp sind halt alle detained oder nicht. Ich weiß nicht, warum es da jetzt unbedingt noch so ein Puls
sieht cool aus.
Sein muss, der sich über 0,15 Sekunden jetzt ausbreitet. Es sieht cool aus, ja, okay. Im Sinne von Spielverständnis, ja, könnte man, was ja auch das ausgeschriebene Ziel ist hier mit diesen Changes, könnte man das ja auch jetzt nochmal ändern. Aber na gut, sehr gute Änderung, damit genau diese Momente nicht mehr passieren. Ne? Weil der Dome ist dann auch schon weg oder die Zeit ist abgelaufen. Man geht wieder rein und wird dann doch noch detained. Das soll natürlich nicht so gerne sein.
Ja. Dann gibt es einen Change für Cypher, den man eigentlich skippen kann, weil dieser Satz sagt irgendwie relativ wenig. Es geht um seine Cam. Die Darstellung der Spionagekamera-Files wurde überarbeitet, um das Richtungsverhalten besser verständlich zu machen.
Man sieht, ja.
Ja. Okay, weiter.
Man sieht den Dart besser.
Ja, okay.
Der schießt.
Weiter geht's zu Omen und jetzt kommt ein gigakranker Satz, Leute. Haltet euch fest.
Das ist wirklich insane, ja.
Da kein anderer Taktiker beim Einsatz von Rauchglocken die eigene Position verrät, haben wir diese Eigenheit von Omen entfernt, mit der er gekontert werden kann. Das ist heftig, ne?
Ja, was sagen die Patchnotes, was wollen sie hier uns mitteilen? Das ist natürlich die Frage. Es war tatsächlich so, dass man, mir war das gar nicht so bewusst, wenn man als auch als Gegner nah an Omen dran war, hat man gehört, wie der smoked.
Ja, dieses
ja genau, ja, aber das war mir nicht bewusst. Insbesondere also diese Travel-Animation, ne? Daran hatte ich jetzt gedacht. Aber dass es nur von Omen selbst kommen soll, das war mir nach 1500 Stunden Valorant-Spielen irgendwie nicht bewusst. Mhm. Das hatte ich nicht so auf dem Zettel. Gut, das sollte auch nicht so sein. Und jetzt ist es halt raus. Ja.
Ja. Genau, also man hört jetzt keinen Sound mehr als Gegner, wenn Omen selbst in unmittelbarer Nähe irgendwie hinter einer Wand oder so smoked. Diese Rauchglocken in dem Satz hat mich fertig gemacht. Dann habe ich in die englischen Patchnotes geguckt, es geht um die Dome-Smoker. Also das ist gemeint, also diese Kugelsmoker, Astra, Clove, Omen, Brim, ne? Und ja, aber beim Einsatz von Rauchglocken, come on Leute, bisschen mehr Einsatz hier für unsere Patchnotes.
Faul.
Ja, und jetzt Brimstone, der Reverse Change, aber eigentlich auch nur für Mates. Rauch am Himmel, also die Smokes von Brimstone, spielt jetzt für Verbündete innerhalb von 12,5 Metern einen Audio-Effekt ab. Also du hörst jetzt, wenn dein Brimstone aus deinem Team smoked.
Jo, gut.
Ja, absolut. Dann kommen in den Patch Notes, geht es um die neue Map, die besprechen wir hier aber im Anschluss einmal komplett. Ne? Grundsätzlich, was ihr nur wissen müsst, ist, dass Corrode die neue Map jetzt direkt in der Queue ist ab Donnerstag zusammen mit Bind. Und wir hatten ja auch schon berichtet, dass dafür Pearl und Split rausgehen. Genau, es gibt auch eine Warteschlange nur für Corrode, also eine Queue, in die ihr queuen könnt. Das ist dann aber ein Swift-Play-Modus, also wenn ihr irgendwie Agents ausprobieren wollt, dann könnt ihr da Corrode bis zum Get-No in diesem Swift-Play-Modus zocken. Genau. Und während dieser Zeit wird Eskalation deaktiviert. Den Modus, den wahrscheinlich niemand vermisst. Und eine Nachricht noch zu Icebox. Icebox ist ewig ja aus der Deathmatch-Lange raus gewesen, weil es dann Bug gab. Und jetzt ist es behoben. Icebox Yay. Wieder beim Deathmatch, ja, weiter geht's in den Patchnotes. Ranked-Modus-Aktualisierung. Ihr kriegt natürlich eure neuen Gun-Buddies. Die sehen jetzt ein bisschen besser aus, die Ranked-Gun-Buddies, weil da hinten nicht mehr EP9A3 draufsteht. Oder, nur EP9 stand da ja oder EP8 und so weiter. Jetzt steht der V25. Es sieht ein bisschen cooler aus, aber es bleibt der gleiche Ranked-Gun-Buddy, den man da kriegt. Ne? Also Das ist eigentlich egal. Dann gibt es das Veröffentlichungsevent für Corrode, also für die neue Map. Und das haben wir euch auch schon gesagt. Ne? Also ihr könnt die neue Map direkt im Ranked spielen. Und wenn ihr verliert, dann ist euer Ranked, also euer RR-Verlust um 50% verringert. Und wenn ihr gewinnt, kriegt ihr trotzdem eure 100% der RR. Also nicht Corrode dodgen, sondern einfach RR farmen.
Genau, die Frage bleibt immer noch so ein bisschen offen, warum es jetzt hier keine RR-Inflation dadurch gibt. Ja, es kriegen einfach Leute RR geschenkt. Wenn alle Leute was geschenkt bekommen, dann ist das, was man vorher hatte, weniger wert. Wie funktioniert das? Also wir sind jetzt alle bald einen Rang höher oder so. Also wird wenn
eine Inflation geben.
Was ist, also ich glaube, vielleicht als kleiner Tipp, versucht, so oft Corrode zu spielen, wie ihr könnt, wenn ihr mal einen Rang höher haben wollt. Ja? Also ich sehe jetzt nicht hier direkt, wie das irgendwie gelöst wird oder wie da jetzt irgendwie entgegengegangen wird, um das zu vermeiden. Deswegen einfach mal ein guter Tipp, wenn ihr eher haben wollt, spielt Corrode.
Ja, absolut. Also diesen Tipp muss man auf jeden Fall befolgen. Wer das dodgt, ist einfach nur crazy in der Birne. Das geht
so.
Nicht.
Ist so.
Und auch zum Rank-Reset gibt's Neuigkeiten. Normal wird ja immer nach einer Episode der Hard-Reset vorgenommen. Jetzt haben wir ja nur V25, das heißt einmal zur Jahresmitte wird hier vor Akt 4 dieser Reset genommen. Und vorher war es so, dass es einen richtig harten Reset gab und zum Beispiel auch Radiant-Spieler konnten maximal Ascendant 1 werden. Dieser maximale Rang wurde auf Ascendant 3 erhöht und auch grundsätzlich soll dieser Hard Reset nicht so hart sein, wie man es sonst kennt. Was ja auch komisch ist, wenn man trotzdem mit dieser Corrode-Inflation da plant. Ne? Also eigentlich müsste man jetzt am Anfang sowas von viel zocken und jeder müsste eigentlich seinen Peak erreichen können.
Mm. Es ist halt immer noch, also es ist immer ganz wichtig, das zu verstehen, ne? Der Anzeigerang, den man bekommt, ja, die Ascendant und Silber und Bronze, ja, ist natürlich losgelöst und abgekoppelt von der MMR, ne? Der eigentliche Elo, das aber eigentlich für das Spiel interessant ist, ne? Was einfach nur so eine Zahl ist, ja, die dich dann mit Mates mit der gleichen Zahl matcht. Und so kommt es dann zum Beispiel auch mal, ich hatte auf meinem alten Account, auf dem habe ich das länger nicht gespielt, der war Ascendant 1 und hatte da, bin dann auch in MO2-Lobbys gekommen, ja, und die wundern sich, du bist nur Ascendant 1, was wird das denn? Also niemand versteht das mit diesen MMR und dieser Zahl, die dahinter steckt, und dem eigentlichen Anzeigerang. Und darüber haben sich halt auch ganz viele beschwert, ja, weil die Leute jetzt auch bei Freunden, von denen ich das gehört habe, die jetzt eher casual sind, ja, nicht so viel spielen, die verstehen das halt auch nicht so richtig und haben sich dann auch immer sehr beschwert, dass sie dann am Anfang der Season wieder alles neu machen müssen, ja, und da jetzt großartig abgestiegen sind. Das ist nicht der Fall, ja. Deine MMR bleibt immer gleich für Riot, diese Zahl. Also ändert sich auch, wenn du gewinnst und verlierst, ja. Aber jetzt nicht bei einem neuen Akt wird die großartig geändert. Und man muss einfach nur ein paar Games machen, um das zu spielen, ja. Weil du dann auch mehr RR bekommen hast, wenn du noch nicht einen Anzeigerang hattest, der deiner MMR entsprach und auch weniger RR verloren hast.
Ja, deswegen, aber den Anzeigerang musst du schon neu machen, ne?
Der also, Anzeigerang muss, genau, ja. Die MMR bleibt aber komplett gleich, ja. Auch bei diesem Reset, genau. Und da wird es so ein bisschen entgegengegangen. Ich glaube, da haben sich viele Leute, die sich dessen nicht bewusst sind mit dieser MMR und dem Anzeigerang, haben sich da immer sehr drüber beschwert, ja. Aber da wurde jetzt entgegengegangen und man kriegt jetzt seinen Anzeigerang schneller und sackt auch nicht so doll ab.
Genau. So, das zu dem Hard Reset. Dann geht's in den Patch Notes noch um ein paar Bugfixes. Aber ich finde hier jetzt nichts so wirklich interessant. Also nichts, was jetzt häufig im Game aufgetaucht ist. Also das würde ich grundsätzlich skippen, diese Bugfixes. Ja. Außer du sagst, du hast da irgendwas, was dir mal aufgefallen ist.
Sind auch wenig präzise. Also für Cypher, fixed inconsistent spacing and ability tooltips. Also ja. Da gab es Rechtschreibfehler, einen Typo und das wird jetzt hier erwähnt, okay, alles klar.
Ja, also dann kommen wir zu den Premier-Neuigkeiten, auch die haben wir schon mal besprochen, jetzt nur mal in aller Kürze. Es gibt, zu Deutsch gesagt, mehr Anerkennung, wenn man Premier spielt, denn dieses Social-Menü, wenn ihr rechts auf eure Friendlist geht, wurde überarbeitet, sodass da Premier-Sachen jetzt auch angezeigt werden, in welchem Team man ist und die aktuellen Premier-Punkte können da jetzt angezeigt werden, ähnlich wie euer Rang. Und um das freizuschalten, dass das bei einem auch angezeigt wird, muss man zwei wöchentliche Matches oder ein Playoff-Match spielen mit seinem Team, um dann den Tag und diese Plakette zu verdienen. Und grundsätzlich, wenn man dann auch in den Playoffs gewinnt, kann man die sogenannte Aura des Champions freischalten. Das ist dieser Banner-Effekt, von dem wir schon mal gesprochen haben, der dann um eure Player-Card rum ist. Und der bleibt dann den ganzen nächsten Akt erhalten. Genau. Und ja, das ist das Neue. Man kann sich da alles, was es da neu gibt, auch in dem neuen Reiter bei Premier Auszeichnung ansehen und für die Leute, die Premier spielen, absolut gut. Viele Leute in der Dachregion müssen jetzt überlegen, ob sie diesen Akt Premier spielen, weil ich habe gesehen, die Premier Playoffs sind genau mit den Split Finals in Hamburg an einem Datum. Aha. Also es ist wieder dermaßen blöd vom Timing her, aber ja, bei so viel in der Valorant-Szene, da kann man, glaube ich, nicht immer alles perfekt planen. So, was haben wir noch? Es ist nicht mehr wirklich viel. Das war es eigentlich zu den Patch Notes. Wir haben aber eine große Sache ausgelassen. Das werdet ihr gemerkt haben, nämlich Corrode, die neue Map Corrode. Wir haben sie ausführlich getestet in den vergangenen Tagen mit diesem Preview-Event. War wieder sehr schwierig, Lobbys zu kriegen, das muss man sagen. Aber ein paar Mal konnten wir darüber rutschen und auch uns das alleine im Custom angucken. Einmal vorweg, wir hatten ja uns gefragt, liegt diese Map jetzt irgendwie in Italien? Liegt sie in Afrika? Nein, sie liegt in Frankreich, da wo auch dieses Jahr Champions stattfindet, deswegen ganz passend, obwohl man jetzt auch nicht so wirklich französische Elemente da erkennt, außer die Schriften, die über manchen Objekten stehen, aber ansonsten, ja, Corrode ist da, eine Map mit 3 Lanes und 2 Bombsites. Ich sehe gerade, wir nehmen am Mittwochabend auf, ne, und am Mittwochabend kommt ja eigentlich in NA immer schon der Patch, ne, damit die spielen können, und ich sehe gerade, in NA ist Corrode einfach nicht aktiviert worden, da scheint es wohl noch Probleme mit dem Ausrollen von Corrode zu geben. Ich hoffe, das wird in der Dachregion oder beziehungsweise in EU dann besser klappen, aber alle Leute posten die ganze Zeit Where is Corrode und scheint nicht ausgerollt zu werden. Wir halten euch hier auf dem aktuellen Stand, quasi einen Mittwochabend-Live-Ticker. Ich schaue immer ab und zu mal rein, ob die Map denn irgendwann auch in NA erscheint. Aber wir wollen jetzt über die Map sprechen, Johann.
Ja.
Dein erster Eindruck von Corrode.
Jo. Also die Map, also Frankreich erkenne ich da auch nicht, aber man erkennt ja auch bei Ascent nicht, dass es in Italien ist. Ne? Mhm. Da steht mal Gelato und Pizza, aber das war es dann auch. Naja, egal. Wie spielt sich die Map? Die Map ist sehr groß. Meine Zeit, ja. Ist schon wieder eine sehr große Map, also ähnlich wie Abyss, wo es doch sehr lange Wege gibt. Und es ist sehr, sehr verschachtelt. Ja, es ist wirklich sehr verschachtelt. Es gibt überall Ecken. Und auch von den Developern ist ausgeschrieben als Ziel für diese Map, dass es eine Multilayered Defense, also eine vielschichtige Verteidigung ermöglicht. Und das bedeutet halt, dass der Weg zu den Sites auch sehr lang ist und dass da viele, viele Bereiche dazwischen sind, bevor man als Attacker wirklich mal auf eine Site tatsächlich kommt. Ja, also insbesondere bei A, ja, da gibt es ja noch mal einen riesigen Vorbereich, ja, einen wahnsinnigen Vorbereich, bis man dann tatsächlich mal auf der Site ist. Bei B sieht das nicht anders aus. Und das, das hat zwei Effekte. Es ist sehr schwer für die Angreifer auf Site zu kommen, ja. Das ist Punkt 1, es ist wahnsinnig schwierig. Wenn du auf Site bist und die Verteidiger müssen retaken, ist es für die Verteidiger sehr, sehr schwierig, das zu tun, weil sie auch wieder durch alle Winkel müssen, ja, und dann irgendwie ausrotiert worden sind und dann auch wieder alle Angles clearen müssen und so weiter. Es dauert aber auch ewig lange, bis du mal von A zu B rotiert bist, ja, oder umgekehrt. Natürlich, dauert unfassbar lange. Und wenn du da 10 Sekunden zu spät bist, kannst du eigentlich schon einpacken, ja. Also, du hast, wenn du da noch ein 1 gegen 2 vor dir hast, kannst du, und du hörst den Spike Plant auf einer Side und bist nicht da, kannst du es verknicken, also kannst du es vergessen. Dann kannst du direkt die 45 Sekunden, wo der Spike dann noch tickt, kannst du dann, weiß ich nicht, Mohun aufmachen, ja, oder irgendwie TikTok scrollen, weil es lohnt nicht. Es lohnt wirklich nicht, das zu machen, und das ist immer sofort ein Instant-Save. Das sind so die Hauptsachen, die man darüber sagen kann. Wir können auch sehr viel mehr über Mikrosachen sprechen, aber das sind so die Hauptpunkte. Es ist unglaublich schwer für Angreifer, mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wenn sie einen Fuß in die Tür haben, ist es für Verteidiger so gut wie unmöglich zu retaken.
Ja. Absolut. Also es ist die Retake-Hölle. Man dieses Retake-Höllengefühl und auch diese Länge der Map wird auch dadurch noch verstärkt, dass die Map unfassbar verwinkelt ist. Ne? Also je nachdem, welchen Weg du dann für deinen Retake oder für deinen Attack wählst, du musst so viele Angles clearen. Also eine 1 gegen 2 Retake vom falschen Bombsite, wie du eben gesagt hast, ist quasi unmöglich. Wenn die Gegner das schlau spielen, kannst du das eigentlich nicht verlieren, weil man kann hinter jeder Ecke sitzen, man kann aggressiv ganz weit reingehen und sich trotzdem hinter einer Ecke Maske noch verstecken. Es ist unfassbar riesig. Und auch Shotguns sind wieder so gut auf dieser Map. Ne? Gleichzeitig hat man eine ganz offene Mitte, wo eine Operator auch gut ist, die aber auch verwinkelt genug ist, dass man diese Operator dodgen kann. Ne? Die Smoke-Möglichkeiten sind da eigentlich relativ entspannt auch. Das hört sich jetzt so negativ an, wenn wir das sagen, ne? Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem Spaß, diese Map zu spielen.
Ja, schon. Ich hatte auch Spaß. Ich finde die Map auch gut, aber das ist wirklich ein ganz großer Kontrapunkt. So, ne? Also diese angesprochene 1 gegen 2 Situation, das kannst du gewinnen, wenn du mit Augen zu direkt auf Side läufst und Glück hast, dass die nicht da irgendwie einen Off-Angle nehmen oder hinter einer der 70 Ecken stehen, die du clearen musst. Ne? Wenn du das wirklich einigermaßen die Ecken clearen willst als die retakende Person, dann bist du da und das Bike explodiert. Ja, weil so lange braucht es einfach, das vernünftig zu machen. An sich finde ich die Map aber auch cool. Also ich diese Mitte finde ich ganz witzig. Da kannst du auch einmal so komplett von oben bis unten durchgucken. Ne? Also es ist eine der längsten Angles, den man, glaube ich, auf einer Map überhaupt findet. Vielleicht noch mit Breeze, aber da siehst du einmal so diesen ganzen Schlauch und da geht es dann links und rechts dann auf die verschiedenen Sides oder in die Spawns. Das hat schon Bock gebracht. Ja. Das hat schon Bock gemacht. Aber das ist so der einzige wirklich negative Punkt. Und was, willst du dazu noch was sagen?
Nee, sag mal.
Und was halt das wieder promotet, ist halt so ewiges Default-Gespiele, ja? Weil wenn du es so schwer hast, auch als Angreifer auf irgendeine Side zu kommen, was machst du dann? Okay, du wartest erstmal ab, ja? Und erkämpfst dir dann wirklich Ecke für Ecke der Map, bis du dann irgendwann zuschlägst. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, da irgendwie einen schnellen Rush zu machen oder so. Das führt wahrscheinlich zu nichts. Dafür ist es halt viel zu schwer, mal irgendwie auf Side zu kommen. Und das promotet einfach diesen sehr defaultigen, langsamen, strategischen Playstyle. Und das ist nicht das, was wir an Valorant lieben, oder? Also insbesondere auch im E-Sports und so weiter, da werden die 1,40 aber jede Runde durchgespielt. Das glaubt man, ne? Einfach weil die Angreifer so eine riesige Aufgabe für sich haben, vernünftig irgendwie Space einzunehmen, wo du auf jeden Fall auf die Recharge-Abilities warten willst, ja? Da willst du ein zweites Feldauge oder ein Dart oder ein Stun oder ein Messer von KO oder so, ne? Das musst du zweimal haben, um vernünftig auf eine Side zu kommen. Und das ist halt doof, ja? Das ist halt doof, weil das insbesondere dem E-Sport nicht gut tut und auch, wenn man diese Map vernünftig spielen will in Ranked, wird das halt auch ein sehr zähes Unterfangen.
Ja, gute Lurk-Timings sind da auch wieder so ein absolutes Thema, ne? Du musst die ganze Map bespielen, um da irgendwie für deine Lurker so ein Timing zu ziehen. Das ist heftig. Also diese Mitte, wenn du die Mitte als Attacker einnehmen kannst, ne, das wird, glaube ich, sehr, sehr stark, weil du dann und auch nur dann so einen richtigen Split auf der Map auch spielen kannst, ne? Also die Mitte wird unfassbar wichtig werden, auch für die Verteidiger, aber was mir so aufgefallen ist beim Spielen, normal kommt man ja auf eine neue Map, ne? Wir haben ja schon öfter so in Preview-Events mitgespielt und ich hatte immer so das Gefühl, Alter, ich finde mich gar nicht zurecht, ich verlaufe mich sofort, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und bei dieser Map, die größte Map, die Valorant je gebaut hat, die super verwinkelte Map, aber ich hatte das Gefühl, nach so 4-5 Runden wusste ich, wo alles ist und ich habe mich gar nicht mehr verlaufen. Das finde ich irgendwie bemerkenswert.
Ja, ging mir auch so. Ja, ist komisch, ne?
Ja.
Fand ich auch. Selbst in Pearl habe ich mich verlaufen. Und Fracture habe ich erst so nach einem Jahr verstanden oder so.
Ja.
Das ist wirklich. Stimmt, das ist mir auch, das habe ich auch gedacht. Ja. Man ist dann nie so super lost gewesen. Ja, bietet viel Platz zum Verstehen. Ja, da gibt es immer viel Raum für alles und weniges, was dann irgendwie so komisch verknüpft ist, sondern ist alles sehr straightforward. Ja.
Ja. Absolut. Wir haben schon in den letzten Tagen, als wir getestet haben, immer viel über Agents gespielt, von denen wir denken, dass sie funktionieren. Wir müssen ja nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, aber was sind so deine Top 3 Agents, wo du sagen würdest, die finden hier auf jeden Fall einen sehr starken Platz?
Also ich glaube, No-Brain-Pick ist Omen auf der Map. Es gibt sehr viel Vertikalität auf der Map, was Omen gut ausnutzen kann. Was heißt nicht super viel, aber schon einige Orte, wo es sehr praktisch ist, ein TP zu haben. Insbesondere auch, wenn du mal so einen Engel skippen willst. Ja, also jetzt gar nicht in der Mitte zum Beispiel. Wenn du da auch gar nicht in das Sichtfeld der Verteidiger zum Beispiel kommst, das ist sehr, sehr praktisch. Und Dome Smokes sind ja auch, denke ich, auf jeden Fall angebracht. Ich glaube, man kann auch einen Case für Walls machen, aber das ist dann eine Wall, die du auch nicht auswechseln kannst, ist dann zu committed. Vielleicht kann man deswegen über Haber sprechen, aber wo wir bei Top 3 sind, würde ich jetzt Haber auf gar keinen Fall ins Spiel bringen. Das heißt, Omen ist auf jeden Fall am Start. Ich tue mich sehr schwer bei den Reveal-Initiatoren, weil das nicht so deren Playground ist, auch auf den Side insbesondere. Die Side sind erstmal sehr groß und haben noch sehr viel, was da so links und rechts dran ist. Aber es gibt auf den Sides auch sehr viel so, ja, so Unterschlüpfe, so Höhlen, ja, die nochmal so, wo man sich nochmal drunter stellen kann. Was natürlich ein Albtraum eines jeden Reveal-Initiators ist, weil du kannst nicht alles aufdecken. Ja, da gibt es immer so ein paar tote Winkel, die du halt nicht bedienen kannst. Deswegen, ich habe auch selber nach Lineups geguckt, lange Zeit für Sova. Da habe ich jetzt nie was gefunden, wo ich gesagt habe, so, oh, das ist er, der Dart, ne, das ist er. Man muss da immer so Kompromissentscheidungen treffen. Und deswegen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Daniel, und du hast auch schon für gut befunden, Gecko, ja? Gecko einfach, weil du so viel klären musst und du diese Pokémon so häufig wieder aufsammeln kannst.
Ja.
Da findet Gecko sehr viel Anwendung, ne? Auf anderen Maps, da hat Gecko dann was geklärt und das war's dann und dann war man auch schon bald auf Site, ja. Aber wenn du wirklich diese 4-5 Sachen hast, die du einnehmen musst, bevor du auch mal wirklich auf Site bist, sind Wingman und Dizzy natürlich voll am Start, ja. Und beide kannst du nach 10 Sekunden aufheben. Das heißt, alle 5 Sekunden, ja, kannst du so ein Ding um eine Ecke schicken oder irgendwie sowas. Nicht ganz, weil die Travel Time nicht zählt oder wie Wingman läuft, ne? Deswegen hat ja Gecko sehr viel Potenzial. Und wenn man sich da so ein paar Routen raussucht, wo du auch mit auch so mit Lineups, wo du Gecko dann gut über eine Wand werfen kannst und der dann nicht so impossible landet zum Wiederaufsammeln, ja, das wird, glaube ich, ganz entscheidend und das wird super stark sein auf der Map, wenn man das macht. Und als letztes würde ich noch sagen, jeder Sentinel ist stark auf der Map. Also wirklich jeder. Einfach weil du unbedingt verhindern musst, dass die Angreifer auf Side kommen, ja, weil es so schwer zum Retaken ist. Da sind Sentinels sehr gut drin. Und Sentinels sind auch sehr gut im Lurken, ja, die dann dir Sachen freihalten können, die dir helfen, irgendwie dann genau so den Zeitraum, die Lücke zu finden, wann du mal irgendwo durchpushen kannst. Deswegen würde ich da auch einen starken Case für jeden Sentinel aufmachen.
Ja. Okay. Ja, Gecko würde ich auch auf jeden Fall sagen, weil du auch bei jedem Side oben rüberwerfen kannst. Du kannst durch ein Loch werfen, Recharge-Sachen, du kannst in der Mitte hochflashen hinter einer Wall. Also, da gibt es wirklich eine Menge. Ich habe gestern Gecko gespielt und ich habe mich immer nur dabei erwischt, wie so Flash aufheben, Wingman aufheben, Flash aufheben, Wingman. Die ganze Zeit hin und her und so konnte man sich da durchklären. Ist irgendwie nervig, aber ich glaube.
Du klingst nicht begeistert. Also du klingst davon genervt, wie gut es ist und wie häufig du die Viecher da aufsammeln musst.
Ja, man muss es halt, es ist halt irgendwie, der Gecko ist nicht mehr der total gebuffte Gecko. Ne? Es geht nicht mehr so, zack, da hast du die Sachen wieder, sondern du bist jetzt echt immer viel mit Aufheben beschäftigt. Gestern habe ich es irgendwie auch geschafft, beim Aufheben meiner Abilities meine Waffe wegzuschmeißen und dann zu verrecken. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Habe ich, glaube ich, statt FG gedrückt anscheinend. Also das sollte nicht passieren. Da steht man echt mit Hosen runter da. Aber ansonsten, ja, Gecko auf jeden Fall sehr stark. Bei Reveal hatte ich am Anfang gedacht, auf jeden Fall Sova. Und jetzt bin ich sehr auf dem Fate-Trip, weil immer, wenn man Sachen irgendwo rüberschmeißen kann, ne, so wie mit Gecko, ist Fate eigentlich auch immer gut. Also das funktioniert mit ihr auch. Man kann gut freestylen. Diese Prowler sind auch sehr, sehr stark. Und die Leute, wenn du mit dem Prowler erstmal jemanden entdeckt hast, den dann zu seasonen, es gibt so viele Close Angles. Na, wenn du weißt, dass jemand da ist, dann ist Fate, das sind die Momente, wo Fate dann echt unschlagbar ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das wieder so eine typische Fate-Map wird.
Ja, auch eher. Ja, der Reveal funktioniert da meines Erachtens auch besser. Also für sowas ist es auch grundsätzlich immer besser, wenn es kein Dach gibt, ne? Mhm. Aber bei Fate, das Auge funktioniert da besser. irgendwie. Ja. Ich kann es auch jetzt gar nicht genauso artikulieren, weil eigentlich Nerven fällt diese Lücken, diese Hütten, diese kleinen Einbuchtungen, wo du noch so ein Mini-Dach über dem Kopf hast, Nerven fällt genauso, ne? Und macht es ihr genauso schwierig, dann Leute zu revealen. Aber ich habe fällt auch spontan mehr gefühlt. Ja. Muss man mal sehen. Vielleicht sind die richtigen Lineups noch nicht da und man muss sich noch ein bisschen mehr reinfeaturen, weil Sova ist jetzt auch nicht terrible, auf gar keinen Fall. Ist auch super gut zu wissen, einfach wenn du Arrow einfach die Mitte runterjagst, ja, ohne ein Lineup, da ist keiner. Ja. Das ist viel wert. Das ist viel wert, dass du dann erstmal diese Short-Bereiche einnehmen kannst. Aber bei Initiatern wird es noch schwierig. Ansonsten KO, warum nicht KO, kann man noch machen. Ist insbesondere gut, dass halt die Ability sich auch recharge und du das Messer zweimal werfen kannst, um auf Side zu kommen. Das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll.
Ja, KO könnte ich mir auch gut vorstellen. Sky wahrscheinlich eher wieder nicht, weil die Flash halt nicht recharge. Ne? Das ist dann einfach zu bad. Was ich gut finde, ist Neon, weil das kann natürlich jetzt so ein bisschen gebiased sein, weil wir mit vielen Neon-Mains gespielt haben am Wochenende und die haben mich komplett gebumst. Ich konnte nicht am Wochenende, vor zwei Tagen.
Dieser North, ne?
Ja, what? Ganz fürchterlich. Hölle.
Das Movement ist, Junge, also heiliger Respekt. Also sauer, aber auch Respekt.
Ja, also war ganz schrecklich, gegen den zu spielen und auch, weil es so viele Close Corners gibt, ne? Es gibt Momente, da kannst du dem Neon-Stun nicht ausweichen und dann slidet sie mit einer Shotgun in dich rein und weil die Map so verwinkelt ist, kann sie auch nicht getradet werden und kann wieder den nächsten Close Angle mit einer Shotgun spielen. Also alle Agents, die grundsätzlich Shotguns gut spielen können, da gehört Omen natürlich auch zu, ne? Die werden da gut funktionieren. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass die Map am Ende darunter leidet, dass man da so abgegammelt wird, ne? Also ich glaube zum Beispiel auch Yoru wird eine schlechte Euro-Map, obwohl Euro so ein starker Agent ist, weil sein TP überall hängen bleiben kann. Ne? Also ich glaube, du musst, wenn du ein Euro-Main bist und das ausgefeatured hast, dann funktioniert es. Aber so ein ich spiele Duelist und auch Euro, der auf anderen Maps ja super funktioniert, ich glaube, das wird da nichts.
Ja, es gibt diese verrückten Euro-Lineups, ne, wo man so gar nicht erahnt, wo man eigentlich rumkommt, weil er sich dann noch so komisch eindreht und dann so einen anderen Winkel bekommt und so, ne? Ja. Dann diese TPs. Wenn es davon mehr gibt, könnte ich mir Euro auch vorstellen. Einfach weil Rotationen auch so wertvoll sind. Ne?
Ja,
und wenn,
das stimmt.
Und wenn dein Gegner so einen falschen Gamble hat oder so und glaubt, dass du dann auf A bist oder so, wenn du dich falsch entscheidest, war's das mit der Runde.
Ja.
Weil du dann einfach, wie gesagt, so lange wieder reisen musst zur anderen Zeit. Deswegen, ja, kann Euro doch gut funktionieren, wäre jetzt aber auch nicht in meiner Top 3 gewesen. Ja.
Ja. Genau. Das wäre so für mich. Ja, was kann man noch über die neue Map sagen?
Es ist sehr viel bangbar.
Ja.
Also Odin-Spieler kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Insbesondere auf der einen Seite, das ist B, oder? Wo man so bangen kann?
Das ist A.
Das ist A? Okay. Also dieser unauffälligere Side, wo viel drumherum ist.
Ja, ich würde sagen, das ist A.
Okay. Auf A, da gibt es insbesondere zum Main-Bereich gibt es da eine Mini-Wand, die den Side vom Rest der Map trennt. Darum gehen auch unsere Tipps für Tryhards, ja. Und da kann man sehr viel bangen. Also insofern ist das schon wieder ein Argument für Sova oder auch Fade, dass hier sehr viel Odin auch gespielt werden kann. Und auch sonst ist da viel, viel dünne Wände, die mit Heavy Penetration bangbar sind, ja.
Ja. Fürchterlich, fürchterlich, muss man dazu sagen. Also das wird heftig. Diese Wallbangs, die sind echt crazy. Ach so, und was ich vergessen habe, Deadlock, ne? Wir haben ja auch mit so einem Deadlock-Main zusammen gespielt. Readlock hieß der. Und diese Deadlock-Ult, ne? Die kann man da auch wieder um alle Ecken zwirbeln. Ja. Der hatte für jeden Planspot schon ein easy Line-Up. Und das sah schon wieder so ätzend aus.
Ja, das ist ätzend, aber das finde ich dann okay, wenn sie dann so reinfeaturen, dass Deadlock stark ist. Das finde ich okay.
Ja.
Das ist in Ordnung. Mache ich mir eher Sorgen um die Neons.
Okay, so viel zu Corrode. Wann Corrode dann wirklich drin ist, das ist so ein bisschen die Frage. Wir hoffen, dass es bei uns einfach keine Probleme mehr gibt und Crowe dann morgen am Start ist. In NA, wie gesagt, gerade Probleme. So, was ist noch interessant und was haben wir vor allen Dingen noch getestet? Das FaceGuard Bundle ist das neue Ultra Premium Bundle, was jetzt in den Shop kommt. Wir wissen schon, dass es 9.900 VP kosten wird, also 2.475 VP pro Waffe und das weiß ich nicht ganz genau, aber ich würde denken 2.250 oder 2.350 VP für das Knife. Was ist dabei? Es gibt einen Ghost, eine Bulldog, eine Outlaw, eine Vandal und einen neuen Knife-Typ, den sogenannten Splitter. Dazu natürlich wie immer Player Card, Gun Buddy Spray. Hab mich so ein bisschen gewundert, dass kein Flex dabei ist. Das Ganze mit 4 Varianten, so ein schwarz-grün, ein goldenes, ein blaues und dann noch so ein schwarz-rot-orange-lila, das ist der Default. Also es sieht eigentlich nur schwarz aus, aber wenn man es dann inspected, gibt es einen lila Effekt darüber. Genau, dazu Animation, Sounds, Finisher, neue Haltemöglichkeiten, 3 verschiedene Haltemöglichkeiten, wie der Agent die Waffe halten kann, die mal random zum Einsatz kommen, so eine neue ADS Animation, wo man die Waffe schräg hält. Ein Finisher, der die ganze Welt in die Farbe des ausgewählten Skins taucht. Also wirklich viel los in dem Bundle, Johann. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, oder?
Genau. Erstmal diese 3 Haltemöglichkeiten. Wenn man es noch gar nichts gesehen hat, würde das einen, glaube ich, verwirren. Das ist einfach nur so ein bisschen die linke Handposition, also vorne am Waffenlauf, ne? Wird die dann so ein bisschen anders gehalten. Mir ist das während des Tests nicht einmal aufgefallen, dass er irgendwas anders gehalten wird. Ich verstehe nicht genau, warum das hier drin ist. Riot hat schon mal sowas gemacht mit der Recon Phantom, ja, wo immer so ein anderes Gimmick dann dran ist. Manchmal ist es ein Laserpointer, manchmal ist es, weiß ich nicht, eine Taschenlampe oder so, ne? Das fällt mir auch niemals auf. Und ich verstehe jetzt auch das mit der Handposition ehrlich gesagt nicht. Das ist mir, wenn ich nicht selber aktiv drauf geachtet habe, ist es mir nicht aufgefallen. Und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen egal. Was das erste war, was man von dem Bundle gesehen hat, war diese Ghost, die so schräg gehalten worden ist. Also, ich dachte erst, das wäre irgendwie ein schlechter Fake, als ich das gesehen habe. Ja. Was einfach so ein bisschen krübbelig animiert ist. Und nee, es ist tatsächlich so, die Ghost wird so schräg gehalten, wie in einem der coolen Actionfilms, wo Leute halt die Waffe so schräg halten. Ne?
Ja.
Und ja, das fand ich erst ganz, ganz gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich es ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Irgendwie die Ghost ist vielleicht mit einer der besten Ghosts, die es gibt. Die sieht so cool aus und dieser Sound ist der Hammer. Das ist so ein richtiger gedämpfter Schusssound, was man auch eigentlich vermuten könnte bei der Ghost, die ja schon immer einen Schalldämpfer vorne drauf hatte. Aber da ist das mal so richtig gut gelungen und das klingt sehr echt, sehr satisfying. Irgendwie.
Ja, genau. Also jeder Gunskin hat so seine Eigenheiten, ne? Der eine mehr, der andere weniger. Insbesondere die Ghost muss man hervorheben. Auch beim Rausziehen wird die nicht einfach hochgeflippt, sondern der Schalldämpfer raufgemacht. Ne? Der Reload ist so ein Rausflicken des Magazins, so wie bei John Wick. Und der Inspect ist so ein oben reingucken in die Ghost, der ist so ein bisschen komisch. Aber die Ghost ist echt, ich habe sie auch am Anfang gesehen, dachte, was soll dieser Scheiß denn? Aber einen Schuss damit gemacht und ich wusste, es ist die beste Ghost im Game.
Ja, ist schon sehr gut. Ja, du sagst es auch, ne? Jede Waffe hat so ihre Eigenheiten. Dieses Schräghalten wird auch bei der Bulldog und Vandal auch noch weiter umgesetzt, wenn man halt ins ADS geht. Ja, da geht man nicht nur ins ADS, sondern die Waffe wird auch so um 45 Grad dann halt angewinkelt. Das finde ich, sieht sehr cool aus. Insbesondere bei der Bulldog auch. Und bei der Outlaw würde man jetzt denken, okay, was ist da denn jetzt das super Gimmick? Gibt es nicht. Also normale Herausfall-Animation, normaler Reload, das fällt da so ein bisschen raus für mich. Der Inspect ist so ein bisschen anders, wo das Zielfernrohr dann so ein bisschen zur Seite geklappt wird, was ganz cool aussieht, aber Inspect von der Waffe mache ich irgendwie wenig bis gar nicht, deswegen ist es mir ziemlich egal. Schade, dass bei der Outlaw jetzt nicht auch noch irgendwie was Cooles dabei ist, wie bei der Vandal und der Bulldog. Aber diese Gimmicks sind sehr cool, ne? Das sind noch nie dagewesene Animationen, das ist genau das, was man sich wünscht. Der Reload von der Vandal ist auch noch so ein bisschen anders, wo schon von Anfang an das neue Magazin in der Hand gehalten wird. Das ist bei der Bulldog nicht der Fall, Outlaw wie gesagt auch nicht. Das ist ein bisschen schade, dass das nur bei einigen Skins der Skinline jetzt irgendwie gemacht wurde. Ne? Das hätte man sich ja noch ein bisschen mehr gewünscht. Ja, ansonsten zum Thema vielleicht, diese Waffe, das ist relativ unauffällig. Also das ist halt so, weiß ich nicht, halt eine Waffe. Eher so auf real gemacht, ne? Jetzt nichts irgendwie Besonderes dabei. Bis halt auf diese angesprochenen Sachen. Und am Anfang war ich super hyped auf die Waffen und fand's mega geil, insbesondere die Sounds. Ich finde, die Vandal klingt auch sehr gut. Und mittlerweile bin ich wieder so ein bisschen ab davon. Irgendwie ist es vielleicht ein schlechter Skin, der überschattet wird von den neuen Animationen und so, von den neuen Sachen, die da dran sind? Diese Frage vermag ich nicht zu beantworten.
Ja, es ist ganz komisch. Also als ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich, geil, endlich mal wieder ein Bundle kaufen. Weil ich habe ewig kein Bundle gekauft, ne? Und ich vermisse die Zeiten, wo man so richtig hyped auf dem Bundle war. Und da war ich kurz hyped, ne? Und habe so ein paar Runden gespielt und das nutzt sich ja da sehr schnell ab. Ne? Mhm. Insbesondere bei dem Knife, ne? Das Knife hat eine neue Animation, neuen Inspect, alles ist neu, aber irgendwie ist es dann nach ein paar Runden dann auch nicht mehr neu und man nimmt das für selbstverständlich. Die Vandal ist auch wieder, keine Ahnung, das ist so eine typische Vandal, da ist zu viel los, da ist irgendwie, der Sound ist zu raumeinnehmend, irgendwie hat mir die auch dann gleich nicht mehr so gut gefallen. Aber bei der Ghost, da bin ich wirklich hängen geblieben. Da muss ich wirklich sagen, es ist der geilste Ghost-Skin, den es gibt. Der Sound ist perfekt getroffen, finde ich. Mhm. Also da passt wirklich alles. Und bei der Outlaw, ich finde es so krass, in dem Bundle ist vielleicht der beste teure und der schlechteste teure Skin gleichzeitig drin. Das die stimmt. Ghost, ja. Die Ghost eine 1+ und die Outlaw eine 6-, muss man sagen. Also die Outlaw, also habe ich rausgeholt und dachte, hä, ist das irgendwie eine Default-Outlaw? Also da passiert wirklich gar nichts. Ja. Ganz, ganz schwierig, dann eine Entscheidung für das Bundle zu treffen. Das ist alles schon cool und ich bin mir sicher, wenn nicht in letzter Zeit so viel Ärger wegen der Preise gewesen wäre, hätten die das auch noch teurer gemacht. Jetzt ist es trotzdem ein sehr, sehr teures Bundle. Ein Huni musst du zahlen und da stellt sich zwangsläufig die Frage, Johann, Faceguard Bundle go or no go?
Der erste Hype ist so ein bisschen weg, aber ich bleibe trotzdem noch bei einem Go. Okay,
let's go. Krass, das hat mich hier, oh Gott, das erwischt mich hier auf dem falschen Fuß. Ich dachte, wir einigen uns jetzt hier Hände schütteln auf ein No-Go.
Ja, du bist deine eigene Person, Daniel.
Ja, es geht ums Bundle und beim Bundle muss ich sagen, No-Go. Also die Outlaw zieht es so krass runter, das ist crazy. Also wenn die Outlaw auch in dieser Qualität wäre, würde ich sagen, Go, aber die Outlaw zieht es so krass runter. Die Ghost muss man kaufen, würde ich fast sagen. Also, auch wenn man erstmal abgeschreckt ist von dieser Haltungsvariante, es fühlt sich so gut an. Der Sound ist insane. Aber Bundle würde ich sagen, no go.
Nope.
Weiter geht's mit dem neuen Content. Wir sind angekommen beim Battle Pass. Auch den gibt's dieses Mal wieder. Und im Battle Pass ja immer Player Cards, Titel, Sprays, Gun Buddies. Eigentlich auch immer ein Flex. Diesmal kein Flex drin. Hat mich sehr gewundert. Also seit es Flex gab, war immer ein Flex-Item mit drin. Diesmal nicht. Dafür haben wir wieder drei Skin-Collections, die wir besprechen wollen. Einmal die Purge-Skin-Line. Das ist eine Katzen-Skin-Line, die in vier Varianten, die sich an den Jahreszeiten orientieren kommen und je nachdem ist die Waffe und auch die Katze in der Waffe. Also so eine animierte Waffe, wo so eine Katze dann rumhüpft. Also da hätte ich auch Riot irgendwie einen Fuffi für nehmen sehen. Dann gibt es die Atlas Command Collection und da ist auch das Knife auf Level 50 von. Ja, das ist so eine Lore-Skin-Line. Also diese Waffen hat man schon mal in den Cinematics gesehen. So eine braune Skin-Line, braun-schwarz. Sieht so ein bisschen pappig aus, finde ich. Muss man mögen. Und als letztes typische Battle Pass Skinline, die Space Piercer Collection. Eine relativ defaultige Skinline mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Orbit da irgendwie drauf. Da verpasst man wirklich nichts.
Ja. Also bei Space Piercer brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ja. Ich fand diese Atlas, finde ich, gar nicht schlecht, muss ich sagen, weil da auch die so relativ neue Form ist und auch das Knife gefällt mir sehr gut. Das ist so ein RGX-Blade, oder nicht?
Ja.
Hat das auch die Animation davon? Ja. Finde ich cool. Das sieht gut aus. Die einfach so, weil die Form einfach ein bisschen anders ist. Und das ist ja sonst etwas, was man im Battle Pass nicht so bekommt. Deswegen Plus für die Atlas-Skinline. Und na gut, also dass Riot hier nicht vorher mal irgendwie Katzenmeer abgefarmt hat, allseits im Internet beliebt, ja, wundert mich ehrlich gesagt, dass wir so wenig Katzen-Content bei Valorant haben. Und deswegen, die Skinline ist sehr witzig. Ja, das ist sehr, sehr gut. Insbesondere die grüne Variante ist top. Und da gibt es auch noch ein Spray von so einer Katze. Ja, ja, das sieht auch fabelhaft aus. Sehr gute Skins, muss man sagen, für einen Battle Pass. Das ist insbesondere wegen der Atlas-Skinline, die mir gut gefällt. Aber natürlich auch, hier wird einfach nur Katzen mal abgefarmt.
Ich wundere mich so, das hätte man doch so schön rausbringen können zu dem Katzenspray-Bundle, wo es ja keine Skins dazu damals gab. Ne? Das hätte hervorragend dazu gepasst, aber jetzt kriegt man es im Battle Pass, ne? Da will man sich wirklich nicht drüber beschweren. Johann, hast du ein Lieblings-Item aus dem Battle Pass?
Ja, von den Sprays finde ich ganz gut. Die Player-Cuts und Gunbuddies sind sehr unspektakulär, muss man sagen. Viel einfach nur mit Agents und irgendwie so ein Alltagsgegenstand. Die Sprays sind aber sehr gut. Also sofort ins Auge gesprungen ist mir der weinende Pinguin, ne, dieser Taki-Pinguin, finde ich klasse. Haber, wie er plantet in der Bubble, ist mega. Und auch Astra, die unter den Megafon leidet und einfach nur ihre Ruhe haben will, finde ich sehr gut. Ich glaube, ich muss mich für Astra entscheiden hier als Top-Item für mich.
Welches Level ist das? Das ist Level 44, das Astra Spray. Okay, ja.
Bei dir? Ich glaube, also, ich weiß es.
Ja, es ist völlig klar. Es hat sich abgezeichnet während des Playtests. Also für mich ist es, und das finde ich geil, dass es in diesem Level präsentiert wird, Level 1, ne, die Purge Shorty, eine Katzen-Shorty. Selten ein frecheres Item gesehen als du ballerst jemand mit der Shorty um und da guckt dann so eine freche Katze hinten aus der Shorty raus, hüpft da so aus den Blumen und guckt einmal so böse hoch. Mhm. Finde ich absolut genial. Ich habe selten geileren Skin gesehen. Also der wird jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit mein Shorty-Skin werden. Level 1 Purge Shorty.
Das ist gut. Es ist absolut nachvollziehbar. Ja.
Ja. Und für Level 1 Purge Shorty braucht man den Premium Battle Pass. Ne? Es gibt immer so ein paar kostenlose Level, aber wenn man dann wirklich alles haben will, dann muss man ein bisschen in die Tasche greifen. 1000 VP kostet das Ganze, also umgerechnet ungefähr 10 Euro. Und wir verlosen jedes Mal, wenn es einen neuen Battle Pass gibt, dreimal den Premium Battle Pass. Auch dieses Mal wieder könnt ihr 1000 VP gewinnen. Und zwar müsst ihr einfach nur in unseren Discord kommen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und dann geht ihr in den Giveaway-Channel und dann wartet da schon eine freundliche Tröte auf euch. Da müsst ihr nur auf die Tröte klicken und ihr habt eine Woche Zeit, das zu machen und in einer Woche werden dann drei glückliche GewinnerInnen da ausgelost und dann könnt ihr euch for free quasi diese schöne Purge Shorty und auch den ganzen Rest sichern. Das war's auch schon zum Aktuellen nach ungefähr einer Stunde und wir kommen jetzt zum E-Sports.
Ja, natürlich schauen wir da erstmal auf Masters Toronto. Da sind wir euch noch schuldig. Die letzten vier Spiele, die es gab. Angefangen hatte alles mit Paperex gegen Wolves, was Paperex souverän gewinnen konnte. Auf Lotus gab es noch Schwierigkeiten. Da hatte Wolves noch mitzureden. 14-12 am Ende, aber die Map. Und Paperex damit im großen Finale. Die hatten also auf dem Weg zum Finale noch nicht eine Map abgegeben. Nicht gegen G2, nicht gegen Sentinels, nicht gegen Wolves. Lower Semifinal war dann G2 Esports gegen Fnatic, was Fnatic überraschend deutlich für sich entscheiden konnte. 2x13-10. Insbesondere Alpha Year und Chronicle haben doch hier sehr doll gecarried. Insbesondere Alpha Year ist crazy Spieler, also der hat so richtig aufgedreht bei den letzten Spielen. Damit ergab sich dann das Lower Final, Fnatic gegen Wolves, was Fnatic 3-1 dann gewinnen konnte. Da hatte Wolves noch ein bisschen Stress gemacht auf Lotus, aber dann Fnatic auf Ascent wirklich alles klar gemacht. Das war kein knappes Spiel, da auch wieder Alpha mit 22 Frags auf Chamber, sehr, sehr cool. Und die Wolves verlassen damit das Turnier. Ja, auch riesiger Erfolg für die, muss man sagen, ne? Auch für das chinesische Team, was ja mal außerhalb von EDG ein sehr, sehr gutes Team hervorgebracht hat und auch rundum positive Rückmeldungen. Auch die Spieler waren da nicht salty, sondern haben sich sehr gefreut, dass es so gelaufen ist. Das ist so der, ja, der Rising Star oder die Überraschung des Turniers war Wolves Esports. Sind auch sehr viele Memes draus entstanden. Einfach ein sehr, sehr cooles Team, was man da gesehen hat. Dann das Grand Final, damit PaperX gegen Fnatic. Und wer hat gewonnen? Es ist PaperX. 3-1, der erste Titel für PaperX, der erste Titel für die Pacific-Region überhaupt. Ja, was jetzt auch mal so reflektiert, wie doll diese Region aufgeholt hat, beziehungsweise alle überholt hat jetzt. Und was man auch sagen muss, so generell, wenn man auf den E-Sports guckt, ist es sehr ungewöhnlich, dass mehrere Regionen auf dem gleichen Skill-Level so sind. Ne? Also bei allen Titeln hast du eigentlich immer eine dominante Region. Bei League of Legends ist es eher der asiatische Raum, ne? Bei Counter-Strike eher der, gut, das ist auch nicht so populär, aber es ist der westliche Raum. Und Valorant ist so ein Spiel, wo wir jetzt auch die letzten vier Teams hatten, die aus vier verschiedenen Regionen kommen. Ne? Was halt super cool ist, weil alle dann noch so mit dabei sind und was mitzureden haben. Ja. Genau, PaperX gewinnt das jetzt. Die einzige Maps, die Fnatic gewonnen hatte, war Icebox 17-15. Auch eine absolut insane Map. Man muss sagen, Alpha Year hat hier wirklich alles versucht, um Fnatic am Leben zu halten. Mit 99 Frags auf vier Maps dabei. Das ist komplett Gaga. Ja, es ist wirklich unglaublich. Und ja, letztendlich hat es aber nicht gereicht. Und letztendlich dann auf Lotus wieder in Overtime verliert Fnatic ein 4-2, ja, aus ihrer Sicht, also von Playern in der letzten Runde. Aber da haben Forsaken und Something dann alles klar gemacht. Das Turnier hat so ein bisschen langsam angefangen, ne, mit vielen eindeutigen Matchen. Das war irgendwie ein bisschen langweilig, aber dann die Playoffs haben auf jeden Fall dann noch delivered. Dann der MVP geht an Forsaken, absolut nachvollziehbar, der hier wieder mal auf allen möglichen Agents gezeigt hat, wie gut er das Spiel beherrscht und auch noch IGL ist. Ne? Das darf man dabei nicht vergessen, das ist wirklich eine richtig krasse Leistung. Es haben alle nach dem Finale geweint, ja, Fnatic wie PaperX. Ja. Also PaperX haben sich einfach so tot gefreut, dass sie jetzt das erste Team sind, auch für die Pacific-Region, ne? Auch nach den langen Karrieren und langer Verweildauer schon bei PaperX, dass endlich mal den ersten internationalen Titel haben. Caster Bren musste nach dem Spiel ins Krankenhaus, ist nichts Schlimmes passiert, der hatte aber so einen Hitzekoller irgendwie und das hat man auch gehört auf der vierten Map, wurde seine Stimme auf einmal so ganz rau und anders, ihm geht's wieder gut, da ist alles klar. Aber ja, da gab es dann doch am Ende sehr viel Drama und ein Finale, was doch auf wirklich, wirklich abgeliefert hat.
Absolut. Ich muss mich melden mit zwei Zwischenmeldungen. Ja. Corrode ist jetzt live in NA und dann wollte ich noch berichten von unserem Pick'ems, die wir ja hatten, NDV ja. Pick'ems, in dem Pick'em-Channel bei uns im Discord. Da könnt ihr dann das nächste Mal auch gerne wieder mitmachen. Da wollte ich mal hier sagen, wer es denn an die Spitze geschafft hat. Und das ist Mini mit 245 Punkten. Top 1% der ganzen Welt. Sehr, sehr gute Leistung bei diesem schwer zu tippenden Event.
Ja, also krass, auch mit Abstand, ja. Wirklich mit Abstand. Und ich weiß gar nicht, Strobilinski auf 2. Ach ja, und dann. Und ah ja, dann Madi vor Poli. Jetzt sehe ich's. Ja. Ich wollte nur mal kurz hier vorlesen. Ja, alles klar. Okay. Aber ich muss auch sagen, das Turnier war wirklich schwer vorherzusehen. Und insbesondere in den Playoffs, wenn man da früh einen Fehler macht oder so, dann rächt sich das in diesem ganzen Format. Ne? Aber ja, Mini hier aus der Community. In den besten 1% der Welt.
Ja, sehr schön. Ja. Was wieder krass ist, Johann, niemand hat es geschafft, perfekt zu tippen. Das heißt, es gibt immer noch gar keine Spieler auf der ganzen Welt, die irgendwie diesen 100%-Titel gekriegt haben. Ne? Also in zwei Events, konnte man zwei oder drei Events bisher Pick'emen nennen. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, diesen sehr begehrten Titel hat noch niemand.
Ja, das ist richtig krass. Also insbesondere dieses Pick'ems-Format so in den Client auch integriert ist, ne? Das glaube ich, gibt es erst seit 2-3 Iterationen. Mal sehen. Das wird der wertvollste Account dann sofort, wenn das dann einmal geschafft wurde. Ja.
Absolut.
So viel zu Masters Toronto. Dann noch eine Nachricht aus der EMEA-Region. Safe nimmt eine Pause vom kompetitiven Valorant Esports. Wir hatten schon berichtet, war jetzt bei Team Vitality raus. ein Gesicht, was lange in der Szene war, ne? Erst so bei Guild Esports, Team Liquid, dann jetzt zuletzt bei Team Vitality, aber er zieht sich jetzt erstmal zurück. Das war's zum internationalen Esports und wir kommen zum Dach-Esports.
Dach-Esports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
TOG verlässt die Challengers Dach, Felix ist aus der Rente zurück und das Kickoff-Event bei Eintracht Frankfurt ist ausverkauft. Das alles und noch viel mehr gibt's jetzt von mir, Hetschinski, bei den Valodach-News hier beim Neue Deutsche Valorant-Podcast. Die Challengers Dach Season, die neue, die dritte, steht kurz bevor und so langsam beginnt das Announcement-Feuerwerk. Wir fangen aber mit einer etwas traurigeren News an und zwar wird TOG die Liga verlassen. Die wurden Anfang des Jahres beim Reboot ja noch auserwählt. Dann waren die Leistungen ein bisschen durchwachsen und in einem Statement schreiben sie oder sagen sie, dass sie selbst nicht ganz auf der Höhe der Zeit waren in dem Moment, dass nicht alles so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und die Konsequenz, die sie daraus ziehen, auch weil sie nicht genug Sponsoren gefunden haben in Valorant, ist, dass sie sich jetzt erstmal aus dem professionellen Valorant-Bereich zurückziehen werden. Das ist sehr, sehr schade in meinen Augen. Ich fand, TOG war immer eine Vorzeige-Orga, die klar in Valorant noch ein bisschen mehr medial hätten machen können. In League of Legends war das absolut geisteskrank, was sie gemacht haben. Das war sehr, sehr cool. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das mit ein bisschen mehr Zeit auch dazu führt, dass TOG an das gleiche Level in den Challengers herankommt. Aber das ist natürlich dann oft auch mit mehr Kosten verbunden. TOG lässt ihre Spieler und ihren Staff vor allem aber nicht hängen. Die haben sich auf die Suche nach einer anderen Orga gemacht, die diesen Slot quasi übernehmen könnte. Es ging aber vor allem darum, dass der Staff, also dass die das ja auch spielerisch den Klassenerhalt erreicht haben, weiter arbeiten können. Da haben sie sich jetzt mit 6GPA zusammengetan. Die werden die auch unterstützen in der Anfangsphase noch. Und 6GPA hat auch geschrieben, dass sie auch darauf achten, diesen, ich nenne es jetzt mal den Kern so ein bisschen zu halten. Und das haben sie auch direkt bewiesen. Da gab es nämlich dann direkt das Announcement, Coach Prodigy und Manager Finn, die werden auch direkt bei 6GPA übernommen. Zu 6GPA kann ich übrigens überhaupt nicht viel sagen. Noch sehr junge Orga, bezeichnen sie selbst, glaube ich, als Talent Influencer Management Organisation. Wirklich groß ist diese Orga noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und die sagen auch selbst, dass das für die ein ziemlich großer Schritt ist. Dann gab es noch eine Ankündigung von Eintracht Frankfurt und zwar weiß man jetzt, wer Agent Red ist. Da kehrt nämlich Felix aus der Inaktivität zurück. Der hat ja Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass er nicht weiterspielen möchte. War damals bei Alternate Etex, davor ja bei SK Gaming. Alles Projekte, die nicht so gut gelaufen sind für ihn. Und jetzt, wo Prox in Richtung VCT EMEA gewechselt ist zu den Gentlemates, sucht man ja so oder so einen neuen Spieler. Und da hat man sich jetzt für Felix entschieden, der auch gesagt hat, ja, mache ich. Und der ist großer Fußballfan, der freut sich sehr, jetzt für Eintracht Frankfurt spielen zu können. Der hat auch schon als Agent Red beim A1 eSport Cup mitgemacht. Damit haben sie ja das Offline-Finale am 2. Juli klar machen können. Da auch schon gegen große Namen wie Maus zum Beispiel gewonnen. Und jetzt geht's am Samstag für ihn beim Kickoff gegen seine alte Heimat, gegen Alternate Etex zur Sache. Und bei Etex wissen wir auch noch nicht genau, wie das Lineup aussieht. Also ich bin mal gespannt. Da wird noch einiges kommen die nächsten Wochen, was die Wechsel angeht. Aber das waren alle Wechsel, die wir bis hierhin hatten. Ich hätte euch gern ein bisschen mehr gebracht. Aber nächster Punkt. Es laufen ja aktuell einige Relegationen im Endeffekt. Und wir fangen erstmal mit Premier Invite Playoffs an. Da gibt es kein Material von. Man konnte die Spiele nicht sehen. Ich kann euch nur sagen, Ryzen Impact hat die gewonnen. Ben ist da ein Name, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ryzen Impact ist damit auch für die erste Phase der Challengers Dach-Relegation qualifiziert. Da kommen wir aber gleich noch zu. Es gab vor diesen Premier und White Playoffs aber ordentlich Drama. Und zwar hat Lacker und sein Team RRR, die bei dem Project V Open Qualifiern zur Relegation ja teilweise disqualifiziert wurden, weil Bucher zu spät im Lineup war. Dann haben sie gegen Teams verloren, was man ja nicht erwartet hätte mit der Erfahrung, die sie haben. Aber man muss natürlich dazu sagen, es ist ein Best-of-One-Turnier, da kann mal was passieren. Und was haben die gemacht? Es gibt ein Team, FRG Elite, Die haben Premier Invite gespielt, haben sich für die Playoffs qualifiziert und auf einmal waren diese ganzen Spieler von RR, also rund um Lacker, in diesem Account von diesem FRG Elite Team. Und dann hat Numit von Eid gesagt, ja, gibt's ja gar nicht, jetzt übernehmen die da einfach den Account, obwohl die das gar nicht gespielt haben. Teilweise auch nicht spielen durften, weil Challenger-Spieler gar nicht in Premier spielen dürfen. Und das war quasi der Versuch, der auch gar nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen hat, weil die konnten diesen Account, die konnten einfach in diesen Account reinjoinen. Das war der Versuch halt nochmal irgendwie in die Challengers aufzusteigen, über Premier in die Relegation zu kommen. Und das gab aber einen riesigen Community-Backlash, auch wenn es nicht gegen Regeln verstoßen hat, weil eigentlich sollen sich da ja die Teams, die Premier spielen und da Woche für Woche grinden, auch das Recht erarbeiten, an dieser Relegation teilnehmen zu können. Und deswegen hat man dann ein Statement rausgehauen, was ich übrigens ein sehr gutes Statement fand, dass man den Account wieder zurückgibt, dass man das respektiert, die Arbeit und die Passion, die die Spieler da reingesteckt haben, und hat gleichzeitig eben kritisiert, dass das überhaupt möglich war, das so zu wechseln, haben noch Beispiele aus der französischen Premier dazu gebracht, wo unter anderem auch Challenger-Spieler dann sogar mitgespielt haben teilweise, und haben Riot nochmal so einen kleinen Arschtritt verpasst in meinen Augen, dass diese ganze Premier-Thematik rund um die Team-Accounts halt wirklich sehr, sehr schlecht gehandelt wird von Riot. Und gleichzeitig gehen sie halt den konsequenten Schritt zu sagen, wir geben diesen Team-Account zurück. Jetzt hat aber FRG Elite gar nicht mitgemacht bei den Playoffs, sondern lieber an irgendeinem 100-Euro Valorant Cup teilgenommen. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ob die den gewonnen haben. Auf jeden Fall ist das dann nochmal hochgekocht, weil dieser Account dann eben nicht für die Premier Playoffs verwendet wurde. Und dann hat sich dieses Team wohl auch so ein bisschen aufgelöst. Ein Spieler ist da rausgegangen, alle waren mad und irgendwie hat keiner was gewonnen bei der ganzen Aktion. Also irgendwie ein sehr, sehr schreckliches Drama, das da passiert ist. Und es sollte nicht das einzige Drama bleiben in dieser Woche, denn es gab ja dann noch den Project V Qualifier. Es gab ja drei Qualifier, entschuldigt, die Project V Relegation. Es gab drei Qualifier vorher, Qualifier 1, 2 und den Last Chance Qualifier. Da haben sich 6 Teams qualifiziert. Und unter anderem auch Entropy. Und die haben jetzt diese Relegations-Playoffs gespielt. 2 Teams konnten da weiterkommen. Und da war Entropy auch am letzten Tag angekommen. Die waren im Upper Bracket, hatten also 2 Chancen. Im ersten Match haben sie gegen Samuel Autohaus verloren. Samuel Autohaus also schon eine Runde weiter. Entropy auf der anderen Seite, die sind ins Lower Bracket gerutscht, haben da gegen Explosion gespielt. Und Explosion war vorher Nosebleed. Und Nosebleed, da kommen wir wieder zu RRR, die haben im zweiten Qualifier, sind die eigentlich rausgeflogen. Dann kam aber eben raus, dass Bucher zu spät in den Account von RRR gekommen ist. Dann wurde RRR disqualifiziert. Nosebleed durfte weiterspielen und hat sich dann über diesen zweiten Qualifier auch für diese Project V-Relegation qualifiziert. Jetzt waren sie also da, haben sich übers Lower Bracket durchgekämpft und verlieren erstmal 2-0 gegen Entropy. Wären also rausgeflogen. Aber dann kam raus, dass ein Spieler und ein Coach von Entropy im Twitch-Chat unterwegs waren, während das Match noch lief. Also nicht irgendwie ganz am Ende, wo sie das Delay nicht abgewartet haben, sondern wirklich mittendrin im Match. Und das steht sogar in den Regeln, ist nicht erlaubt, weil vor allem Coaches können ja dann sehr gut genau sehen, was die Gegner machen, was sie ja eigentlich nicht machen dürfen. So, also erstmal sehr dumm, dass sie überhaupt im Chat geschrieben haben. Dann musste es eine Admin-Entscheidung geben, das war spät am Montagabend, und in dieser Admin-Entscheidung hieß es, Entropy kriegt die zweite Map aberkannt, es steht 1-1, die müssen jetzt nochmal auf eine dritte Map, und da war es schon, keine Ahnung, 0:30 Uhr nachts, ich weiß es nicht, ich habe es leider nicht live gesehen. Auf jeden Fall ging es dann auf Lotus, und da hat Entropy tatsächlich verloren. Also am Ende ist Explosion weitergekommen, und Entropy ist ausgeschieden, und die wären ja eigentlich weiter gewesen, und das, oh mein Gott, hat der Chat gebrannt. Danach gab es noch so ein paar Statements auf Twitter und es war ganz klar, es stand in den Regeln drin, Entropy hat es in dem Moment einfach verkackt. Die haben noch ein starkes Statement rausgehauen, in dem sie geschrieben haben, dass sie diesen Fehler eben auch akzeptieren, anerkennen und dann einfach weiter grinden werden im regulären Split. Fand ich sehr stark von Entropy, da gab es noch ein kleines Missverständnis. Entropy dachte, das wäre gar nicht gemeldet worden, aber das wurde tatsächlich gemeldet von einem Gegner und dementsprechend mussten die Admins der Liga da handeln. Ich sag uns, weil ich bei Project V ja angestellt bin, Leute. Also, Drama ohne Ende, Explosion und Samuel Autohaus sind weiter. Und in der nächsten Phase, die startet übrigens am Donnerstag, also jetzt, wenn ihr den Broadcast hört, wird es ja Donnerstag sein, dann also am heutigen Tag. Und da spielen 4 Teams, nämlich VCJ in Kaltstart, gegen, ich muss jetzt gerade nochmal nachschauen, ich habe es leider zugemacht. Warum ist denn hier? Project V Relegation. Und da spielt VCJ ein Kaltstart gegen Samuel Autohaus und Ryzen Impact gegen Explosion. Das ist ein Double Elimination Bracket und die Top 3 kommen weiter in die nächste Phase. Und in dieser nächsten und letzten Phase der Relegation wartet dann Experion NXT, das letztplatzierte Team des letzten Challenger Splits. Also, seid ihr auch da wieder auf dem Laufenden. Dann für euch auch ganz wichtig, es gibt, wir müssen jetzt erstmal zu den Equal Esports Queens kommen. Da stehen nämlich die Gruppen fest und in Gruppe A spielen NXT Hanami, SK Nebula, Starke Männer, Emus, Barker Rex und Sissy State Punks Numina. Und in Gruppe B spielen AK Hero Game Changers, Streamer Zone Indigo, Neon Blade, Ryzen Sugar, Alternatics Rubies und Focus Sakura. Die Top 6 kommen in die Playoffs. Grand Final wird auf dem Offline-Finale Mitte August im Experion Hamburg ausgetragen. Und die Season startet auch diese Woche Samstag beim Kickoff in Frankfurt. Da spielen nämlich Focus Sakura gegen Streamer Zone Indigo gegeneinander an. Da bin ich auch mal gespannt, weil da werden wir diese Woche oder die nächsten Tage auch noch erfahren, wer im neuen Focus Sakura Lineup ist. Und ansonsten könnt ihr die Equal Esports Queens, also die höchste deutsche Liga der Frauen, jeden Dienstag und Donnerstag auf twitch.tv/projectvgg verfolgen. Kleiner Nachtrag vielleicht noch zur Project V-Relegation. SK Nebula war da ja auch bereits qualifiziert. Die sind leider im ersten Match nicht angetreten, weil sie da Liner-Probleme hatten. Und im Lower Bracket sind sie dann rausgeflogen und haben insgesamt nur 3 Runden geholt. Also haben eine ordentliche Packung kassiert. Und das ist tatsächlich sogar Top-3-Team Europas in Game Changers, die absolut keine Chance hatten in der Project V-Relegation. Aber auch mit IU wieder angetreten sind, also auch nicht mit dem eigentlichen Lineup. Genau, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir eine neue Map bekommen werden, Corrode. Und dazu gibt es eine Cup-Serie auf Project V, den Crown of the Castle Cup. Und da könnt ihr mit eurem Team dann teilnehmen. Und der Sieger des Crown of the Castle Cup, der spielt dann jede Woche Freitag gegen ein Influencer-Team um 250 Euro Preisgeld. Gewinnt das Community-Team, dann kriegen sie die 250 Euro. Und gewinnt das Influencer-Team, dann kommen die 250 Euro in den Pott für nächste Woche. Also da kann sich gern schon was ansammeln. Allerdings bekommen die Influencer-Teams so ein paar Handicaps, die sie ziehen können. Und da wissen wir noch nicht genau, was das ist. Also sehr, sehr geil. Die Shownotes zur Anmeldung zum Crown of the Castle Cup findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung und macht auf jeden Fall mit eurem Team mit. Es wird ausschließlich Corrode gespielt bei diesem Cup. Also meldet euch an. Erste Anmeldung ist übrigens auch schon offen. Dann ist das Kick-Off-Event zum dritten Split der Challengers-Dach komplett ausverkauft, Leute. Es gibt noch vereinzelte Giveaways bei Alternate Attacks und Eintracht Frankfurt. Ich freue mich auf jeden Fall, super viele Leute vor Ort zu sehen. Und da spielen dann eben Alternate Attacks gegen Eintracht Frankfurt und Focus Sakura gegen Streamer Zone Indigo. Falls ihr da noch mitmachen wollt, müsst ihr wirklich bei den Teams vorbeischauen, die noch Giveaways veranstalten. Tickets könnt ihr nicht mehr kaufen. Das Ding ist komplett ausverkauft. Und zusätzlich dazu sind auch die Tippspiele für die Challengers Dach und Equal Esports Queens live gegangen. Auch die Links zu den Tippspielen verlinken wir euch in den Shownotes. Und ihr könnt sogar was gewinnen, denn es geht um jede Menge Valorant Points, damit eure nächste Skin-Shopping-Tour für euch ein kleines bisschen günstiger oder vielleicht sogar komplett kostenlos wird. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache, an der so viele Leute wie möglich mitmachen sollten. Das war's mit den News für diese Woche, beziehungsweise auch letzte Woche aus der Valorant-Dachregion. Es wird richtig heiß, denn diese Woche startet der Kickoff und da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Und natürlich auch Relegation geht weiter und zwar direkt nach dem Kickoff ist die heiße Phase der Rele. Am Donnerstag startet die erste Phase der Rele. Also ihr merkt, es gibt unglaublich viel Valorant in der Dachregion, das ihr euch anschauen könnt, bevor es dann eben auch mit der VCT EMEA wieder weitergeht. In diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich bei euch fürs Reinhören und wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Tipps für Tryhards.
Try this. Oh my God. Nice. Tipps. Wow. Für
Tryhards. Insane. Tryhards. Nice. Wow. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um viele Spike-Plants, auf der Map Corrode. Denn, vielleicht habt ihr es schon mal bemerkt, um den Spike herum ist immer so ein weißer Kreis, ja, immer überall, der nochmal genau zeigt und andeutet, wo halt der Spike jetzt wirklich liegt. Und bei Corrode ist es so, es gibt auf der Site, was relativ unüblich ist, eine sehr dünne Wand, die mit dem Rest der Map verknüpft ist. Ja, das gibt es sonst nirgendwo. Ja, vielleicht noch auf das Hand. Aber jetzt in dieser Form hier wirklich noch nie. Und das hat den Vorteil für Angreifer und Leute, dass sie den Spike planten. Wenn ihr das nah an einer Wand macht, dann seht ihr durch die Wand noch diesen weißen Kreis, der um den Spike rumliegt, ja, und damit wisst ihr immer, wo der Spike liegt, und diese Wände, weil sie so dünn sind, sind auch bangbar. Das heißt, ihr müsst einfach nur den Spike an einer Wand platzieren und könnt euch dann zurückziehen und habt einen permanenten Spike-Ping, wenn ihr so wollt, ja, wisst immer genau, wo der ist und könnt dann da fröhlich die Leute abfarmen, die den Spike diffusen wollen. Ist es ein Bug, Daniel? Ist es ein Bug? Sollte das im Spiel sein?
Nein, sollte nicht im Spiel sein. Also das ist wirklich für Corrode Game-Breaking, das müssen die sofort rauspatchen.
Aber ich sag mal, jetzt auch noch, wo man mit Corrode gute RR verdienen kann, ja, kann man das ja noch mal machen und ausnutzen. Deswegen schaut euch mal im Video an, wie das genau aussieht. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Als wäre es nicht genug, dass jetzt hier schon der neue Akt anfängt. Am Wochenende ist auch noch einiges los, nämlich einmal das Kickoff-Event in Frankfurt. Herr Czinski hat berichtet. Oder, Daniel?
Oder ihr könnt nach Österreich kommen. In Salzburg ist am Wochenende das Level Up Gaming Festival. Da bin ich und bin Host bei der eSport School League. Also wenn ihr vorbeikommen wollt und ein bisschen schnacken wollt, ich hänge da die ganze Zeit auf diesem Festival rum. Und ich habe gehört, Brix ist auch da. Also die deutsche Streamer-Community auch vertreten. Da gibt es Valorant zu gucken. Aber ansonsten natürlich auch noch sehr viel Action da auf dem Gaming Festival.
Das klingt hervorragend, das klingt nach einem sehr guten Wochenende. Ansonsten viel Spaß mit der neuen Map Corrode. Meldet euch für das Battle Pass Gewinnspiel an. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.